Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Wir können das im Johannes 8 im 2. bis 11. Kapitel lesen und ich habe das gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Und in der Übersetzung steht als Überschrift über diesem Kapitel, Kitty, vielleicht magst du mal die Folie zeigen, steht als Überschrift Freispruch statt Verurteilung. Und genau dieser Überschrift möchte ich gerne auch die heutige Predigt widmen und mich darauf fokussieren. Wir wissen nicht, welche Worte Jesus da in den Sand geschrieben hat oder was er da im Sand genau getan hat. Wie gerne würden wir es wissen, nicht? Aber wir wissen eins ganz genau. Er hat die Schuld dieser Frau nicht in Stein gemeißelt. Warum nur haben wir manchmal fast so etwas wie einen Hang danach, uns selbst anzuklagen, uns zu verurteilen, mit Schuld zu beladen und unsere Schuld in Stein zu meißeln? Oftmals ist das dann auch noch kombiniert mit einer ungesunden Mischung, andere zu beschuldigen, vielleicht sogar andere für mein sogenanntes Schicksal verantwortlich zu machen. Ich sage dir, steh auf und versöhne dich. Versöhne dich erstmal mit dir selbst. Denn nur wenn du dich mit dir selbst versöhnt hast, wirst du liebevoll und versöhnlich mit dir selber und mit anderen und vielleicht auch mit deren Unzulänglichkeiten umgehen können. Das geht nicht so einfach, sagst du. Ja, es kann schwer fallen. Zu viel ist geschehen. Zu groß ist die Last. Zu laut ist der Nachhall. Zu deutlich klingen noch die Worte von Menschen in deinen Ohren, die dich beladen haben, die dich vielleicht falsch geprägt haben. Oder zu schamvoll ist das Bekenntnis. Kannst du dir vorstellen, oder versetzt euch doch mal in die Lage, wie sich diese Frau gefühlt haben muss? Es war ein Gesetz, dass sie gesteinigt werden muss. Sie war durch ihre Schuld mit dem Tode bedroht. Es ging nicht um die Frage Schuld oder nicht Schuld. Es ging um die Frage mit dem Tode bedroht. Und da schleppten die Schriftgelehrten, lehrten sie in den Tempel und sie musste eigentlich davon ausgehen, dass sie nur noch kurze Zeit zu leben hat. Und stattdessen kann sie weggehen. Sie ist frei und sie kann leben. So ist Jesus. So ist unser Herr Jesus. So ist ein Leben mit ihm. Die Schriftgelehrten hätten vermutlich alles andere entschieden gegen diese Frau und hätten sich stringent und sogar noch mit "Wir tun das für und mit Gott" darauf berufen, dass sie nach dem Gesetz Mose das Richtige tun. Sie hätten gesetzlich das Richtige getan. Aber aus dem Leben Jesu gibt es eine andere Dimension, ein anderes Gesetz. Und wie liebevoll klingen seine Worte. Und man muss sich das einfach mal in die damalige Kultur und die damalige Situation hineinversetzen. Die alle kannten Jesus nicht als Gottes Sohn, und wenn, wollten sie ihn auf keinen Fall so anerkennen. Die Schriftgelehrten hatten eher Mühe mit ihm, sie wollten ihn herausfordern. Aber sei du deshalb doch auch frei, wenn Jesus uns in diese Freiheit gestellt hat. Lass uns doch diese Freiheit ganz in Anspruch nehmen. Wir wollen immer ein Stückchen, mal ein bisschen, mal am Sonntag, mal vielleicht in der stillen Zeit. Aber diese Freiheit ist ganzheitlich. Diese Frau konnte ganz in Freiheit leben. Trotz ihrer Schuld. Trotzdem, dass es ja nicht in Ordnung war, was sie gemacht hat. Im Übrigen, der Mann, der dazu gehörte, auch nicht. Denn normalerweise, wenn ich das richtig sehe, gehören da immer zwei zu. Aber der wird hier nicht erwähnt. Lasst uns doch einfach aufhören damit, uns immer als Opfer hinzugeben. Werde zu einer Frau, werde zu einem Mann der Tat. Treff Entscheidungen, geh mutige Schritte. Seid aber der Täter des Worts und nicht Hörer allein, wodurch ihr euch selbst betrügt. Denn so jemand ist ein Hörer des Worts und nicht ein Täter. Der ist gleich einem Mann, der sein Angesicht im Spiegel beschaut. Und nachdem er sich angeschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er gestaltet war. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin beharrt, ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat. So zu lesen in Jakobus 1, 22 bis 25. Und ich habe aus der Luther-Übersetzung gelesen. Hierauf möchte ich mich heute konzentrieren. Wie sind wir gestaltet? Und was machen wir aus unserem Leben? Hast du dich möglicherweise in deinem Leben schon gut in deine Opferrolle eingerichtet? Jesus hat uns doch aber dazu eine neue Freiheit gegeben, oder? Und fragst du dich jetzt vielleicht, dass das sich ja theoretisch alles ganz schön anhört, was ich hier sage, und dass es ein bisschen schön geredet ist, aber die Wirklichkeit sieht doch anders aus? Lasst uns einmal in den Hebräerbrief schauen. Dort steht: Das Gesetz lässt also nur ein Schattenbild der künftigen Güte erkennen, nicht deren wahren Gestalt. Also wir sprechen hier gerade über das Gesetz, das diese Frau eigentlich in den Tod geführt hätte. Und es steht dann weiter: Mit seinem Jahr für Jahr dargebrachten und immer wieder gleichen Opfern kann es die, die vor Gott treten, niemals völlig von ihrer Schuld befreien. Also die Opfer, die aus dem Gesetz geboren sind und Jahr für Jahr und immer wiederkehrend eingebracht werden, werden uns nicht von unserer Schuld befreien. Du kannst opfern und opfern und opfern, es wird dich nicht von deiner Schuld befreien. Wenn du also in deiner Opferrolle dich wohlfühlst, dann kann es sein, dass du dich zwischendurch wohlfühlst, weil du Opfer bringst. Aber es wird dich nicht von deiner Schuld befreien. Wenn es anders wäre, hätte man dann nicht schon längst aufgehört zu opfern? Denn der Opfernde wäre ja mit einem einzigen Opfer für immer rein. Und seine Sünden würden sein Gewissen nicht länger belasten. Ich lese immer noch aus dem Hebräerbrief. Tatsache jedoch ist, dass die Menschen durch die Opfer alljährlich wieder neu an ihre Sünden erinnert werden. Das Blut von Stieren und Böcken ist eben nicht imstande, Sünden wegzunehmen. Darum hat Christus, als er in die Welt kam, gesagt: Opfer und Gaben willst du nicht. Stattdessen hast du mir einen Leib gegeben. An Brandopfern und Sündopfern hast du keinen Gefallen. Da habe ich gesagt: Hier bin ich. Ich weiß, dass in der Schrift von mir die Rede ist, und ich bin gekommen, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Er sagt das, wohlbemerkt, von den Opfern, die das Gesetz vorschreibt. Dann aber fährt er fort. Hier bin ich. Ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Das bedeutet nichts anderes, als dass er die alte Ordnung aufhebt, um eine neue Kraft zu setzen. Um eine neue in Kraft zu setzen. Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Jeder andere Priester steht Tag für Tag am Altar, um seinen Dienst zu verrichten und bringt unzählige Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals imstande sind, Sünden wegzunehmen. Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechte Seite gesetzt und wartet seither darauf, dass seine Feinde zum Schemel für seine Füße gemacht werden. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Bist du bereit für diese Freiheit? Wirklich bereit? Das Wort im Hebräer ist mir übrigens zugefallen, als Jens Warenholz uns kürzlich an einem Eindruck teilnehmen ließ, den er im Worship gehabt hat. Ich habe das so gehört: Gott hat das Negative, das Schlechte, unsere Schuld, unsere Minderwertigkeit eingeatmet und atmet aus, was uns Leben bringt. Das gute Leben, das frei ist von Schuld. Denn er ließ seinen eingeborenen Sohn dafür sterben, damit wir leben. Dieses Bild hat mich tief ergriffen und ich habe sofort im Wort nachgesucht und habe noch hier in diesem Raum dann diesen Hebräerbrief gefunden und wusste, dass ich darüber predigen werde. Es hat mich inspiriert, darüber zu sprechen, weil wir sind doch alle schuldig. Aber was machen wir mit dieser Schuld? Tragen wir sie Jahr für Jahr, Tag um Tag, Stunde um Stunde, immer wieder zum Altar und zeigen es und packen es wieder in unser Gepäck und gehen wieder nach Hause? Oder sind wir bereit, davon auszugehen, dass Gott wie ein Sog diese Schuld auf sich genommen hat durch Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist und der ein für alle Mal diese Schuld von uns getilgt hat, der sie weggenommen hat, der sie ins weite Meer geschmissen hat, der nichts mehr damit zu tun haben will. Ich stelle mir das so vor, du gehst zum 100. Male an den Altar und bringst deine Schuld und deine ganzen Dinge, die du loswerden willst, wieder vor Gott und Gott wird sagen, hä? Wovon redest du eigentlich? Das habe ich doch schon vor 100 Jahren vergessen. Wenn du möchtest, dass das auch mit dir geschieht, dann ist das eine Entscheidung. Und sag einfach, heb einfach deine Hände und sag Amen. Und nimm das Geschenk an. Denn was steht da im Hebräerbrief? Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Geheiligt kann man auch übersetzen in gereinigt, in wiederhergestellt, eine neue Gestalt. Wie bist du gestaltet, wenn du in den Spiegel schaust? So, dass du wieder hingehst und wieder Opfer bringen möchtest? Oder erkennst du den Christus in dir, der Gestalt genommen hat in dir und dass der Christus in dir sich in deinem Spiegelbild widerspiegelt und du gereinigt, geheiligt bist durch ihn, Jesus? Nicht, weil du eine besondere Selbstreinigungskräfte hast, sondern weil dieser Christus in dir dich geheiligt, gereinigt hat. Aber wir gehen immer wieder hin und suhlen uns in unserer eigenen Schuld. Und es steht da, denn mit diesem einen Opfer hat er, Jesus, alle, die sich von ihm heiligen lassen, alle, die sich von ihm heiligen lassen. Hört ihr das? Es ist schon die Notwendigkeit vorhanden, sich heiligen zu lassen. Das ist nicht mal so eine Dusche, die dich unerwartet trifft und dann ist alles gut. Es kann dich wie eine Dusche treffen, schauen wir nur Paulus an, den hat es wie eine Dusche getroffen. Aber trotzdem, er hat eine Entscheidung getroffen, er hat darin Jesus auch erkannt. Könnte es sein, dass also unser sich wiederholendes Opfer uns als Erinnerung an unsere Sünden, an unsere Verfehlung dient? Oder ist nicht meine Sünde, meine Entgleisung, meine Fehler, meine Zerbrechlichkeit, die durch Jesus für immer vergeben ist, ist sie nicht wirklich weg, wenn ich mich dafür entschieden habe? Könnte es auch sein, dass meine Bereitschaft, mich im Dienst aufzuopfern, nicht liebevolle Hingabe ist, sondern gesetzliches Wesen? Ich muss immer wieder dienen, damit ich vielleicht mal die 6000 Punkte im Himmel verdient habe und sie noch erreichen kann. Ihr kennt die Geschichte vielleicht. Als Jesus bei seinen Freundinnen zu Besuch war, beklagt Martha sich bei ihm darüber, dass sie schuften muss, während Maria bei ihm sitzt und ihm einfach nur zuhört. Jesus antwortet darauf: Martha, 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 du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, welches nicht von ihr genommen werden soll. Lukas 10, 41, 42. Maria hat das gute Teil, das gute Leben mit Jesus gewählt. Und ich finde, Martha kommt manchmal ein bisschen zu schlecht weg. Also, das waren Freundinnen von Jesus. Und er ging in ihrem Haus ein und aus. Und er hatte sie lieb. Aber Maria hatte das gute Teil erwählt. Maria hatte sich in dieser Situation, in der es gerade so war, dass Jesus da war, dafür entschieden, einfach nur zu sein, ihm zuzuhören. Während Martha fürsorglich, besorgt und damit beschäftigt war, ihm zu dienen. Beides hat sicherlich seinen Wert. Aber Jesus sagt, Maria hat das gute Teil erwählt. Maria hatte sich in dieser Situation für das gute Leben mit Jesus entschieden. Und wir möchten manchmal uns abschuften und im Schweiß unseres Angesichtes meinen wir, wir haben es jetzt gerade richtig gemacht und jemand anderes, der vielleicht gerade nicht ganz so schwitzt, sondern eher zuhört, eher sich an die Füße von Jesus setzt und ihn erleben will, den kritisieren wir vielleicht sogar noch. Ich schließe mich da nicht aus. Und so ist es eben die Frage, ob wir in diesem guten Leben mit Jesus, ob wir uns meinen, aufopfern zu müssen oder ob es nicht besser ist, da rauszukommen aus dieser Falle. Und wir meinen, dass wir vielleicht wieder vieles wieder gut zu machen haben und opfern uns auf und bleiben in dieser unversöhnten Opferrolle hängen. Und wenn wir darin stecken bleiben, haben wir dann das Opfer, das Jesus gebracht hat, richtig verstanden? Haben wir dieses Opfer, das Jesus gebracht hat, dann würdigen wir es überhaupt richtig, wenn wir meinen, wir müssen es immer noch toppen zu müssen mit unserem eigenen Leben? Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Wir wollen das gar nicht so richtig annehmen, weil das ist doch so ungerecht. Das ist auch ungerecht. Aber das ist Gottes Gerechtigkeit, die nichts einhergeht mit unseren Vorstellungen von Gerechtigkeit, sondern die viel, viel schöner, viel, viel größer ist. Und als Christiane heute das Bild hatte, als wir zusammen beteten vor dem Gottesdienst, von Jesus, der hier durch die Reihen geht und sich durchdrängt quasi und jedem die Hand auflegt mit seinen durchbohrten Händen. Und dieses Bild, diesen Traum, diesen Eindruck vor Augen hatte, ergänzte sich dieses Bild mit mir, wie Jesus durch die Reihen geht und jedem die Hand auflegt und sagt, schuldig, 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 schuldig. Aber gleichzeitig sagt, Freispruch, Freispruch, vergeben, vergeben, versöhnt, Freispruch. Es geht nicht darum, dass wir nicht schuldig sind. Und es geht auch nicht darum, dass wir uns schuldig machen dürfen und wir haben einen Persilschein und können machen, was wir wollen. Es geht darum, dass wir diese Vergebung, diese Versöhnung, diesen Freispruch annehmen, dieses Geschenk, das Jesus uns darin macht. Und bist du bereit, dieses Geschenk anzunehmen oder willst du es immer noch bezahlen? Oder versteckst du dich vor Scham wie Adam im Paradies, obwohl sich Gott doch so sehr nach der Beziehung mit dir sehnt? Machen kannst du das alles nicht. Ich weiß das aus eigener Erfahrung auch. Das kannst du nicht machen. Aber eins kannst du machen. Du kannst eine Entscheidung treffen. Du kannst dich weiterhin anklagen oder selbst aufopfern oder dich entscheiden dafür, Anlieger, Mitbewohner im Reich Gottes und damit frei zu sein. Im Römer 3, 22, 24 steht, es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugute kommt, die glauben. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen, und zwar aufgrund der Erlösung, die uns Jesus Christus geschehen ist, durch Jesus Christus geschehen ist. Und da habe ich ja gerade von dem Paradies gesprochen, wo Gott Adam und Eva hineingestellt hat. Und er wurde ja enttäuscht, weil sie von der Frucht gegessen hatten, was er ihnen nicht gestattet hatte. Und bleiben wir einmal ganz kurz dort im Paradies, um anschließend nochmal darauf zu kommen, wie Gott uns, wie Gott dich und mich geschaffen hat. Es steht ja, dass er den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat. Wir haben da vielleicht so unsere Vorstellungen, und manches mag von dem zutreffen und manches auch nicht. Vielleicht werden wir es eines Tages erfahren. Aber wenn uns Gott nach seinem Bild geschaffen hat, dann ist eines mal klar. Dann bist du, dann bin ich wertvoll. Dann ist eines ganz klar. Dann bist du, dann bin ich gewollt. Dann ist eines ganz klar. Dann hast du, dann habe ich Würde. Und dann ist eines auch ganz klar, dann bin ich Gott verantwortlich. Und dann ist eines auch ganz klar, wird nichts und niemand unserem Leben Erfüllung geben können, außer Gott selbst. Augustinus, ich bin fasziniert davon, dass er jetzt so häufig vorkommt, im Worship wurde er auch schon erwähnt, Bischof im vierten Jahrhundert nach Christus, machte folgende Bekenntnisse. Gott ist dir näher, als du dir selbst nahe bist. Und ein anderes, weggehen von Gott heißt sterben. Zurückkehren zu Gott heißt auferstehen. Wohnen bei Gott heißt leben. Und er sagt auch noch, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Denn auf dich hin hast du uns geschaffen. Schauen wir mit diesen Gedanken noch einmal kurz ins Paradies. Also in diesem Paradies, wo es ja mit den Menschen, sagen wir mal, suboptimal gelaufen ist. Aber Gott hat es nicht dabei belassen. Es gab diese Trennung zwischen Gott und den Menschen. Und er hat in diese Trennung ein Gesetz hineingestellt. Oder zu dieser Trennung ein Gesetz hinzugestellt. Aber er hat es nicht dabei belassen. Mit Jesus ist die von Gott gewollte Wiederherstellung der Beziehung, nach der er sich ja auch so sehnt, denn er ist ein eifernder Gott. Er sehnt sich nach der Beziehung zwischen dir und ihm. Er hat diese Beziehung wiederhergestellt. Jesus Christus ist gekommen, um diese Beziehung, Gott selbst ist gekommen, um diese Beziehung wiederherzustellen. Und er hat uns nach seinem Bild geschaffen, und mit Jesus Christus ist auch dieses nach seinem Bild geschaffen wiederhergestellt, wieder frei zugänglich, in eine neue Qualität gekommen, in eine neue Kultur hineingewachsen, Weil ich meine, die ganze Welt spricht von der Zeit vor Christus und nach Christus. Man kann sich ja drehen und wenden, wie man will. Unsere ganze Weltgeschichte ist, und ganze Kultur, alles ist darauf ausgerichtet. Wir tun ja manchmal so, als wenn wir ganz ohne Jesus unterwegs sind und merken gar nicht, dass selbst die mechanischsten Dinge unseres Lebens darauf abgestellt sind, dass sie sich nach der Geburt und nach dem Leben Jesus richten. Und was gibt es Schöneres, wenn unsere Uhr nach Jesus Christus tickt? Wenn wir also nun Jesus in unser Leben lassen, uns entscheiden für ihn, es zulassen, dass Gott das mit uns macht, ihm also unser Leben übergeben, damit er in mir lebt, dann bin ich wiederhergestellt, dann bin ich nach seinem Bild geschaffen, dann bin ich ganz in der Nähe des Vaters und komme dieser Jesus-Ähnlichkeit ganz nahe. Aber wie passt es denn dann, wenn dieser wiederhergestellte Mensch durch Selbstanklage, Schuldgefühle, Bitterkeit und oder Minderwertigkeitsempfindungen getrieben, unversöhnt mit sich selbst und unversöhnt mit anderen ist? Wie passt das zusammen? Das sind doch zwei Persönlichkeiten. Wird er damit Jesus, der in ihm wohnt, der sein Wesen einnehmen möchte, wird er diesen Christus, der in ihm wohnt, ehren? Wie geht ihr mit Menschen um, die in eurer Wohnung wohnen oder die ihr in eure Wohnung aufnehmen wollt? Wird dieser Christus in mir sichtbar sein, wenn ich ihn verstecke, wenn ich ihn klein mache oder wenn ich mich selbst klein mache, weil ich nicht wert bin, weil ich voller Schuld bin, weil ich so falsch gemacht wurde oder weil ich so viel falsch gemacht habe in meinem Leben? Könnte es sein, dass da noch einmal kräftig entrümpelt werden müsste in dieser Wohnung, damit Christus, der in dir wohnt, auch wirklich sichtbar werden kann? Ist die Wohnung bei dir wirklich freigeräumt und entrümpelt? Ist sie den Anforderungen gerecht und bewohnbar? Oder hat sie eher den Charakter einer Messi-Wohnung? Also nicht zu verwechseln mit einer Messias-Wohnung. Wird es möglich sein, das gute Leben mit Gott zu führen, wenn ich mich fortwährend durch Dienst und Opfer und all meine Fehler, meine Erinnerungen daran und all meine Fehlschläge in meinem Leben in Erinnerung lebendig halte, statt mich ganz von diesen abzukehren und umzukehren? Könnte es sein, hingegen, dass wenn ich mein eigenes Leben bejahe, wenn ich weiß und wahrnehme, dass es da jemand gibt, der sagt, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn, dass ich dann aufhören kann, mich selbst opfern zu müssen, sondern bereit bin, das Geschenk, das Gott uns durch Jesus Christus gemacht hat, nämlich die völlige und bedingungslose Vergebung anzunehmen, und das gute Leben mit Gott leben kann, dass ich dann rauskomme aus diesem Hamsterrad. Ist das erstrebenswert für dich? Sehnst du dich vielleicht danach? Nun geht es ja nicht darum, wie ich schon sagte, dass wir keine Schuld haben. Nein, es ist wichtig, dass wir unsere eigene Zerbrochenheit, unsere Schwächen, unsere Fehler, unsere Sünden, unsere Verfehlungen, dass wir sie bekennen können, dass wir uns ihnen stellen. Sie aber ans Kreuz bringen, aber auch dort lassen und nicht wieder mitnehmen. Dazu gehört die Entscheidung zur Umkehr. Alles andere wird sonst zu einer hohlen Nummer, weil dann ist es nur in deinen Lippen und nicht in deinem Herzen. Im 1. Johannes können wir lesen, dass uns das Blut Jesu, dass sein Tod, sein Opfer uns von aller Schuld befreit, wenn wir im Licht Gottes leben und miteinander verbunden sind. Und im Römer 8, Vers 1, 2 steht, wer nun zu Jesus Christus gehört, wird die Verurteilung durch Gott entgehen. Er wird leben, denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Und im 1. Johannes 3, 20 können wir weiterlesen. Doch auch wenn unser Gewissen uns anklagt unschuldig spricht. Dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott größer ist als unser Gewissen? Er kennt uns genau. Hey, lass uns das nehmen. Es kommt so schnell, dass da wieder da so eine komische Stimme im Ohr ist, die mir sagen will, wie schlecht, wie verdammlich und wie sonst wie ich gehandelt habe. Aber wenn ich es vor Jesus Christus gebracht habe, wenn es vergeben ist, dann ist es vergeben und vergessen. Und dann ist das Gewissen, das wir haben, viel kleiner als das, was Gott in seiner Liebe uns geben will. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott größer ist als unser Gewissen. Denn er kennt uns genau. Lasst uns also nicht zu, dass Schuld gegenüber dir selbst oder gegenüber anderen dein Leben verkrüppelt. Wenn du von Schuldgefühlen geplagt bist, gehe am besten die Sache hier und jetzt an. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt. Und immer jetzt. Und nicht morgen oder übermorgen. Frage dich doch einmal selbst, warum du dich schuldig fühlst. Wenn du feststellen solltest, da gibt's nichts, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Es ist alles vergeben oder du leidest unter Selbstunterschätzung. Frage dich also selbst, warum du dich schuldig fühlst. Bekenne deine Fehler und lass dir Gottes Vergebung zusprechen. Danke Gott, dass er mit deiner Schuld abgeschlossen hat. Und spricht dir die Wahrheit seiner Freiheit zu, jetzt und auch dann, wenn Schuldgefühle wiederkommen mögen. Herr, ich bete und danke dir, dass du Herzen angerührt hast und jetzt anrührst. Und ich bitte dich, erbarme dich. Nimm dich unserer an. Und ganz besonders jedem hier in dem Raum, der dich noch nicht in der Tiefe und in der Fülle und in der Nähe erlebt hat, nach der auch du selbst, Gott, dich sehnst. Vielleicht sogar noch mehr sehnst, als ich es tue. Heiliger Geist, ich bitte dich, komm und mach uns frei. Komm, Heiliger Geist, berühre uns. Führe uns in die Freiheit deines Geistes. Amen.